Ich tue noch beten vor der Predigt. Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass wir auch in deinem Wort forschen dürfen, dass wir immer wieder Neues entdecken dürfen. Und du hast gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und darum bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort lebendig machst, dass es in unserem Herz darf verleuchten und dass es unser Leben darf verändern. Amen. Wir haben das letzte Mal mit dieser Weltpyramide angefangen. Übrigens, die letzte Predigt ist inzwischen auf der Homepage und am Dienstag gebe ich es einmal der Sekretärin. Wenn es irgendwie geht, und dann tut sie die Predigt dann auf unsere Homepage laden. Weltpyramide. Wir haben gesehen, dass die Apostel eigentlich immer dann sich gefragt haben, wer ist der Größte, nachdem Jesus ihnen zu verstehen gegeben hat, dass er leiden wird und dass ihre Nachfolge mit Jesus total erschüttert werden wird. Dann ist einmal die Frage auftaucht, wer ist der Größte, eigentlich im dümmsten Moment. Und das hat mich zur Schlussfolgerung gebracht, dass wenn der Mensch gestresst ist, dass dann eigentlich das Ego so richtig hochploppt und er dann eben anfällt, Ellbögeln. Das Ich, das fällt dann an verrudern. Und Jesus hat seine Jünger, hat die Apostel nicht irgendwie so zusammengestaucht in solchen Momenten, sondern hat ihnen einfach jedes Mal erklärt, hey, es geht ums Dienen und der Größte unter euch sei aller Diener. Die Weltpyramide, die haben wir jeden Tag in den Medien. Jeden Tag merkt man, wie da entbögelt wird in dieser Welt. Und wir Christen sind auch in dem Einfluss von dem ganzen Groove, der durch die Welt durchgeht. Und das macht auch mit uns etwas. Darum ist es gut, wenn wir uns an biblischen Vorbilder orientieren, um dem Statusstreben eben zu entsagen, ganz bewusst dem quasi ein drittes Viertel zu geben, anders zu leben als der Rest der Welt. Die PowerPoint, oder ich habe es als PDF, die kann man unter markus.li/rundbriefe nachschauen. Und vielleicht, wenn das jemand gemacht hat, ist mir in den Sinn gekommen, dann, dass man das wirklich richtig kann sehen, muss man eben wissen, meine Folien sind meistens als Daumenkino aufgebaut. Also es hat ganz viele Folien. Mir hat einmal jemand in einem Chor gesagt, ich gratuliere dir, du bist wahrscheinlich der Weltmeister an der Anzahl Folien. Er hat sie dann übersetzen auf Ukrainisch. Und ich habe dann das als ein Kompliment genommen und haben gesagt, ja, das ist, glaube ich, immer so. Und das ist eben, weil das wie ein Daumenkino aufgebaut ist. Und dann haben wir zum Beispiel das PDF-File, die PDF-Datei downloaden tut auf der Homepage und da mit dem Acrobat Reader von Adobe, das ist so ein bekannter PDF-Reader. Wenn man das so aufmacht, dann kann man Ctrl und L drücken und dann kommt das im Vollbildmodus und dann kann man das Daumenkino geniessen. Das ist so als ein Hinweis. Also, wir sehen in der Bibel zwei herausragende Personen, die je einen spektakulären Status hatten und den haben sie verborgen, haben sie versteckt. Mit ziemlich viel Aufwand. Die zwei ist Johannes der Täufer und Jesus Christus. Bei Jesus Christus, das ist dann ziemlich klar, aber Johannes der Täufer ist manchmal ein bisschen eine Überraschung, Müsste aber nicht sein, weil Johannes der Täufer ist der einzige Mensch, der gemäss dem Lukas-Evangelium schon im Mutterleib erfüllt worden ist mit dem Geist Gottes. Das ist enorm. Er ist wirklich der Vorläufer von Jesus Christus. Und obwohl vom Johannes der Täufer kein einziges Wunder weitergegeben wird, hat er eine riesige Erweckung gestartet als Vorbereitung für den Dienst von Jesus Christus. Und dann natürlich Jesus Christus selber, der der einzige Mensch ist, der durch den Geist Gottes gezeugt worden ist. Also beide Personen, ich sage eigentlich nicht Mensch, weil bei Jesus Christus ist er nicht nur ein Mensch, sondern ist ein Gott. Aber beide Personen haben einen enormen, spektakulären Status gehabt, weil Johannes der Täufer schon im Mutterleib mit dem Geist Gottes erfüllt war und Jesus Christus ist durch den Geist Gottes gezeugt worden. Was kann man noch mehr haben auf dieser Welt? Und jetzt Johannes der Täufer hat das versteckt. Er ist gefragt worden von den Juden, von den leitenden Juden, Johannes 1, 19 bis 23. Da haben die Juden, Priester und Leviten, oder Pharisäer und Leviten, zum Johannes den Täufer geschickt und haben gefragt, bist du der Christus? Christus ist griechisch, auf Hebräisch wäre das Messias, ich sage das einmal, weil wir heute einmal vor allem vom Messias reden. Also bist du der Messias? Bist du der Elia, der da wieder soll kommen, nach Malachi 3? Bist du der Prophet? Und Johannes der Täufer hat zu ihm gesagt, nein, ich bin es nicht. Ich bin einfach Stimme eines Rufenden in der Wüste nach Jesaja. Das ist alles, was Johannes der Täufer gesagt hat. Das ist kein Status, oder? Stimme eines Rufenden in der Wüste. Später dann, als Johannes der Täufer schon bereits gefangen genommen worden ist, hat Jesus über Johannes der Täufer gesagt, es ist der Elia, der da kommen soll. Also eigentlich der zweite Elia. Der, der den Dienst vom Elia eben wird warnen, wie es in Malachi Kapitel 3 prophezeit worden ist. Also, der Johannes der Täufer war tatsächlich der zweite Elia. Aber er hat es nie so gesagt. Sondern hat sich total zurückgenommen. Wie man sich nur kann zurücknehmen. Und als dann der Jesus seinen Dienst gestartet hat und der immer grösser geworden ist, haben auch Jünger vom Johannes der Täufer langsam ein bisschen Stress bekommen. Und dann hat Johannes der Täufer gesagt, hey, kein Stress. Jesus ist der Bräutigam und die Braut kommt jetzt zu ihm, die Erweckung kommt zu ihm und ich bin da der Freund vom Bräutigam. Ich freue mich, dass Jesus jetzt da gross wird. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Also, Johannes der Täufer hat so ziemlich alles gemacht, dass er nur ja keinen Status hat. Obwohl er Status eigentlich hatte. Er hätte gross verkünden können, ich bin der Elia, der zweite Elia, der prophezeit worden ist. Und ich denke, das Volk Gottes hätte das geglaubt, weil das hat ja der Wahrheit entsprochen. Aber er hat es nicht gesucht. Er hat sich total zurückgenommen. Auch Jesus hat sich zurückgenommen. Jesus hat immer vom Sohn des Menschen geredet. Nach Elberfeld-Übersetzung, nach Gute-Nachricht-Übersetzung, Menschensohn. Und die Juden haben sich dann mit der Zeit einmal gefragt, im Johannes 12, 34, wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Jesus hat schon immer wieder, vor allem im Johannes-Evangelium, klar gesagt, dass er der von Gott Gesandte ist, Und doch hat er nie ganz klar gesagt, ich bin der Messias. Wo dann der Petrus das einmal ganz klar gesagt hat, du bist Christus, der Sohn Gottes, hat Jesus zum Petrus gesagt, ja, du hast recht, das ist von Gott inspiriert, was du jetzt gerade gesagt hast, aber sag es nicht weiter. Und Jesus selber hat sich immer nur als Sohn des Menschen bezeichnet. Und die Frage, wer ist dieser, der Sohn des Menschen, ist eine sehr gute Frage, die eigentlich jeder Bibelleser früher oder später mal stellt. Weil wenn man im Alten Testament liest, dann lässt man im Ezekiel dauernd Menschensohn. Und damit ist gemeint, der Mensch, der gegenüber von Gott ist, der Menschensohn hat Gott so angesprochen. Der Prophet Ezekiel ist immer als Menschensohn angesprochen worden. Und dann haben wir im Daniel 7,13 ein Sohn eines Menschen, der mit der Wolke wiederkommt. Und jetzt ist wieder die Frage, ja, was ist mit Sohn des Menschen gemeint, wo Jesus da als Titel für sich selber gebraucht hat? Meint er damit einfach quasi Knecht Gottes, wie im Ezekiel? Oder meint er damit etwa den, der mit der Wolke auf die Erde kommt? Das ist nämlich der Messias. Jesus hat die Frage nie klar beantwortet. Er hat die Leute eigentlich immer im Ungewissen gelassen. Bis ganz am Schluss. Ganz am Schluss ist er vor Gericht gestanden, vor den Hohenpriester. Und dann haben sie ihn gefragt, jetzt sag, wer bist du? Bist du der Christus, Sohn des Hochgelobten? Und dann sagt Jesus, ja. Und er sagt, das wird der Sohn des Menschen sein, nämlich der, der zu Rechten der Macht sitzt und mit den Wolken des Himmels wiederkommt. Und damit hat Jesus sein Todesurteil ausgesprochen. Und die Hohepriester haben dafür gesorgt, dass er hingerichtet wird. Aber zu Lebenszeiten, also vor seiner Stunde, zum Vater heimzugehen, hat Jesus immer dafür gesorgt, dass sein Status möglichst nicht gross rauskommt, sondern er hat das niedergehalten. Das sind unsere Vorbilder. Jesus und Johannes der Täufer. Sie haben nicht der vom Menschen gesucht, sondern der von Gott. Man kann sogar sagen, der vom Menschen haben sie richtig gehend gescheucht. Jesus sagt dann, wo er eben das erklärt, wer Johannes der Täufer wirklich ist, dass es der zweite Elia ist, sagt er, wem soll ich das Geschlecht vergleichen? Es ist kindergleich, die auf den Märkten sitzen und ihren Gespielen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen, also so ein lustiges Lied, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, weil er in der Wüste gelebt hat und sich von Heuschrecken ernährt hat. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, also Jesus, ist gekommen, der da isst und trinkt mit den Zöllnern und Sündern. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Die Frucht vom Geist Gottes wird sich manifestieren, egal was für ein Dienst das ein Mensch Gottes hat. Der Johannes der Täufer hat nicht nach den Pfeifen der Menschen getanzt. Er hat die Erwartungen von Menschen enttäuscht. Und genauso Jesus Christus hat nicht nach dem Wehklageruf der Menschen sich verhalten, sondern er hat seinen Dienst vor Gott getan. Beide haben nicht nach den Erwartungen der Menschen tanzt. Sie sind diesbezüglich Spielverderber gewesen. Das sind unsere Vorbilder. Weil sie hat nicht die Ehre von Menschen gesucht, sondern die Ehre von Gott. Und wir können eben nicht beides. Jesus sagt im Johannes 5,44, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt. Denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Ob ihr aber vor Gott etwas geltet, darüber macht ihr euch keine Gedanken. Man kann nicht Gott gefallen und gleichzeitig den Menschen. Klar, doch, ab und zu geht das. Aber man muss Prioritäten setzen. Weil als Lebensstil kann man das so nicht aushalten. Das geht nicht. Man muss sich wie entscheiden, wer kommt zuerst. Und Jesus sagt ganz klar, du kannst nur dann glauben und Gott nachfolgen, wenn du die Ehre von Gott an erster Stelle setzt. Und dann wirst du nicht nach der Pfeife der Menschen tanzen, sondern du wirst auf Gott schauen, um ihm zu gefallen. Auch der Paulus hat nicht die Ehre von Menschen gesucht, sondern die Ehre von Gott. Er sagt in Galater 1, 9 bis 10, wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das ist ziemlich hart. Dann rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott. Oder suche ich Menschen zu gefallen. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also man muss sich entscheiden, wer ist mein Orientierungspunkt in meinem Leben? Wer hat die erste Priorität? Und wenn ich ein Knecht Christi sein will, wörtlich sogar Sklave Christi, dann hat eben Christus und Gott, der Vater, erste Priorität in meinem Leben. Und das bedeutet, dass ich nicht mehr nach der Pfeife der Menschen tanze, sondern wirklich wird Gott gefallen. Zurück zu der Weltpyramide. Gott hat eine Schwäche für Menschen, die im Status streben, die Letzten sind. Und das muss man sich ganz fest bewusst machen. Wenn wir jetzt die Vorbilder gesehen haben, Jesus Christus, Johannes der Täufer, der Paulus, die sind sich alle bewusst gewesen, das, was bei den Menschen hoch ist, ist bei Gott niedrig. Das, was bei den Menschen niedrig ist, ist bei Gott hoch. Letzte werden Erste sein, Erste werden Letzte sein. Und Jesus Christus und Johannes der Täufer sind Letzte gewesen. Beim Johannes der Täufer hat es ein interessantes Wort, 1 Matthäus 11, da sagt der Jesus, dass eben Johannes der Täufer der Elia ist, wo der prophezeit worden ist. Also ein Mensch, das ist also nicht eine Reinkarnation von Elia, sondern ein Prophet, der in der Vollmacht von Elia kommt. Und Jesus sagt, aber der kleinste im Reich Gottes wird grösser sein als der Johannes der Täufer. Und das ist der Grund, wieso viele Christen finden, ja, der Johannes der Täufer, also sein Dienst ist eigentlich, also es war einfach wichtig eben für den Dienst von Jesus, aber an sich sonst bedeutungslos. Weil der Kleinste im Reich Gottes ist ja grösser als Johannes der Täufer. Ich verstehe das Wort anders. Für mich heisst, wenn Jesus sagt, aber der Kleinste im Reich Gottes wird grösser sein als Johannes der Täufer, glaube ich selber, das ist einfach meine Auslegung, dass da damit Jesus sich selber nennt. Er ist der Kleinste im Reich Gottes, aber er wird eben der Größte sein. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Er hat alles gegeben. Er hat einen Tod auf sich genommen, der schändlich ist. Der abscheulich ist. Der für die reserviert war, die einfach bedeutungslos sind. In der Gesellschaft. Das hat er auf sich genommen. Er ist der Kleinste geworden und ist nach Philipper 2 hoch erhoben worden über alle. Bei Gott ist das, was in der Welt gross ist, ist klein, das, was in der Welt klein ist, ist gross. Und das bringt den Paulus zum Ausdruck gegenüber den Korinther, die so nach Weisheit gestrebt haben, nach Grösse im Reich Gottes gestrebt haben. Und ich tue das, was jetzt gerade als Zitat von Paulus kommt, überschreiben mit: Gott hat eine Schwäche für Törichte und Verachtete. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Denn seht eure Berufung, Brüder. Also der Paulus sagt, schaut euch mal an, wer da berufen worden ist, ins Reich Gottes. Dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Also, das ist nicht gerade so ein Kompliment an Korinther. Er muss sicher kein weltliches Kompliment. Er sagt eigentlich den Korinther, also schaut eure Reihe mal an. Ja. Unter euch gibt es nicht viel Gescheite. Unter euch gibt es nicht viel bedeutende Leute, mächtige Leute. Nicht viel Edle. Sondern, wenn ich euch anschaue, muss ich sagen, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Aber es geht eben weiter. Damit er, also Gott, die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, wo nichts ist in dieser Welt, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist ein riesiges Geheimnis. Wenn man das versteht, dann kommt man der Prädestination, also der Vorherbestimmung, danke vielmals, dann kommt man der Vorherbestimmungslehre der Bibel viel näher. Wieso hat zum Beispiel Gott das Volk Israel erwählt? Gott sagt an einem Ort, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr ein grosses, eindrückliches Volk seid. Sondern eben gerade, weil ihr ein kleines, unbedeutendes Volk seid, habe ich euer Wert. Und Gott hat gemäß Jakobusbrief die Armen erwählt, um sie im Glauben reich zu machen. Und wo Jesus in die Welt kam, ist zu den Juden, zum Volk Israel, hat das Volk Israel, wo das Gefühl hatte, ja, sie sind eben das vorherbestimmte Volk, was er so, das von Gott auserwählte Volk, was er so ist, haben sich aber dabei gross gefühlt. Und dann hat Gott eben geschenkt, dass sie Jesus abgelehnt haben. Und was hat Gott gemacht? Er hat die Heiden gerufen. Und Paulus erklärt dann, dass Gott durch die Heiden die Juden wollen neidisch machen, eifersüchtig machen. Mit dem sagen, was die verachteten Heiden, die von den Juden Hunde genannt worden sind, was Gott für ein Segen für die Heiden, die von den Juden her bedeutungslos waren, doch hat durch Jesus Christus. Damit die sich gross gefühlt haben von Gott, die Juden, damit die wieder klein werden und merken, aha, auch ich brauche Jesus Christus. Ja. Gott erwählt das Unbedeutende, um eben sich zu verherrlichen. Ja. Wenn man das mal so auf der Zunge vergehen lässt, dann wird man sich bewusst, dass ich eigentlich gar nicht muss gross sein in dieser Welt. Ich muss gar nicht von Bedeutung sein. Und das ist manchmal schneller gesagt als gelebt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in die Familie von der Eva gekommen bin, so als Freund von der Eva. Da bin ich in eine akademische Familie hineingekommen. Ich habe keine Ahnung von Akademikerfamilien. Ich bin in einer Familie gross geworden, wo das Wissen nicht von grosser Bedeutung war. Also mein Vater schon, aber mein Vater, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Ich habe nicht so viel von meinem Vater mitbekommen, so beim Aufwachsen. In Sachen Musik, totale Panause. Hat bei uns in der Familie keine Bedeutung gehabt. Und dann komme ich in die Familie von der Eva. Das sind alle so gescheite Leute. Und die Musik. Die Musik hat eine riesige Bedeutung. Und ich habe mich sowas von klein gefühlt. Und habe gar nicht gewusst, was das eigentlich mit mir macht. Und ich habe richtig gemerkt, wow, da habe ich keine Chance. Da bin ich ein Nichts und Niemand. Und das ist ein komisches Gefühl. Und das Blöde ist, dass man sich in so Momenten nicht bewusst ist, hey, genau dann, wenn du dich so klein fühlst, darfst du dich Gottes rühmen und sagen, hey, ich habe zwar nichts zu geben, ich habe nichts zu bringen, aber ich habe Jesus in meinem Herz. Und genau durch solche Menschen wird sich Jesus verherrlichen. Um Akademiker, die das Gefühl haben, sie brauchen keinen Jesus, zu zeigen, schau mal den absolut nicht begabten Markus an. Ja, also, irgendwie hat er doch irgendwas, wo irgendwie in seinem Herz ist. Und wenn so Menschen wie dann dürften verstehen, hey, der Glaube macht etwas aus dem Markus, wo er eigentlich vom Natürlichen her gar nicht ist. Was ist denn das? Genau so wird Gott wirken. Darum, wenn wir uns schwach fühlen, hat der Paulus gesagt, dann darf die Gnade Gottes umso grösser werden. Also, fühlst du dich schwach, verachtet, als der Hinterletzte, dann sage ich, willkommen im Club. Jesus Christus wird sich durch dich verherrlichen. Und wenn du denkst, ich bin wahrscheinlich zu gescheit, dann darfst du an den Paulus denken, der so intelligent war und sich so die Schwachheit so willkommen geheißen hat. Und auch du darfst etwas sein, was sich Gott verherrlichen tut in deinem Leben. Amen. Ich hoffe, dass die